Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts für besondere Eltern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei sind. Und bevor ich jetzt zu meinem Gast komme, möchte ich unbedingt noch einmal mich entschuldigen dafür, für diese technischen Probleme, die wir rund um die Folge 16 gehabt haben. Wir haben jetzt versucht, die neu hochzuladen und wieder neu hochzuladen und dann hat es einmal fast funktioniert. Jetzt haben aber dann doch ein paar Sekunden ganz am Anfang der Folge gefehlt, weshalb wir es jetzt noch einmal hochgeladen haben und ich hoffe, dass es jetzt endlich gelungen ist, diese Folge 16 wirklich so hinzukriegen, dass man sie auch hören kann. Die war auch der Grund, warum wir jetzt eine etwas längere Pause gehabt haben zwischen den letzten Folgen, weil eigentlich wollte ich die Folge 16 als Folge 19 noch einmal ganz neu einfach hochladen. Das hat aber dann auch nicht so ganz so funktioniert, weil es eben so ausgeschaut hat, als ob wir die Folge 16 doch noch hinkriegen und haben es deswegen als Folge 16 belassen und dadurch die Pause. Grundsätzlich möchte ich aber auch sagen, dass nachdem wir jetzt so ein bisschen am Ende mit den initialen Podcasts sind und dass wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirklich alle 14 Tage eine neue Folge rausbringen werden, sondern wahrscheinlich eher nur mehr jedes Monat einmal, so wie es initial ja auch geplant war. Also ab jetzt wahrscheinlicher Beginn eher der 15. des jeweiligen Monats. Die Podcasts, die dann zusätzlich kommen, werden dann eben vielleicht Sonderfolgen oder irgend so etwas sein. Insgesamt jedenfalls werden wir uns weiterhin bemühen, zumindest monatlich online zu gehen. Aber kann ich jetzt nicht so ganz genau fix sagen, wie der weitere Verlauf wird. Aber wir haben immer noch ganz viele Ideen und viele Themen. Also es werden schon noch neue Folgen dazukommen. Aber halt vielleicht nicht mehr in der Regelmäßigkeit wie jetzt bisher. Ja, und nach dieser Einleitung möchte ich jetzt überleiten zur heutigen Folge. Die ist eben jetzt auch wieder anlassbezogen. Anlässlich des Weltfrühgeborenen-Tages, der am 17.11. jedes Jahr begangen wird, habe ich jetzt Irene Kopp bei mir, dreifache Frühchenmama. Und weil das nicht genug Arbeit ist, ist sie so quasi auch das Bild nach außen von unserem Frühchenverein. Und wir werden uns dann über das ein bisschen unterhalten. Hallo Irene.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Ja, es ist wunderbar, dass du da bist. Könntest du dich kurz einmal vorstellen, was du tust, was du treibst und wie es deinen Kindern geht?
Ja, sehr gerne. Ja, Irene Kopp, wohne in Salzburg, habe drei wunderbare Kinder, sind alle hier zur Welt gekommen, sind jetzt 6 und die Zwillinge 3. Beruflich bin ich im Bereich Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung tätig, mache sehr viele Coachings und Mediationen. Und ja, ein bisschen hat mich dieses berufliche Thema auch zum Verein gebracht.
Dieser Verein ist ja bei uns verortet als Frühgeborenenverein. Dort sind neben einigen Ärztinnen auch eben viele Eltern als Elternverein. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was macht der Verein?
Ja, der Verein, den es ja schon seit 30 Jahren gibt und schon sehr, sehr viel Vorleistung da ist, bemüht sich Familien, die früh- oder krankgeborene Kinder haben, in sämtlichen Lebenslagen zu unterstützen. Also sei es noch während ihrem Aufenthalt auf der Station, aber auch wenn sie zu Hause sind. Ein wichtiges Thema ist eben auch der Austausch, das Vernetzen der frühen Eltern miteinander, der praktische Support oder die Unterstützung. Unterstützung, dass man ein kleines Gewand hat, wenn man heimgeht, dass man weiß, an welche Adressen und Stellen man sich wenden kann. Und ja, unser Ziel ist auch, dass wir das ein bisschen über die Salzburger Stadtgrenzen hinaus posaunen können. Und dank dir mit dem Podcast ist das ja auch für uns eine gute Plattform. Ja.
Ja, diese Idee ist, dass man durchaus auch neue Mitglieder dadurch werben kann und dass man gerne dazukommen kann. Die Gelegenheit ist natürlich jetzt da, weil der Weltfrühgeborenen-Tag ansteht. Was genau ist das oder wann ist der?
Der Weltfrühgeborenen-Tag ist am 17. November, soll einfach darauf aufmerksam machen, dass es eine Großzahl der Kinder, die zur Welt kommen, als Frühchen geboren werden. Und der Verein oder die Frühchen haben auch eine besondere Farbe, das ist lila. Also die schon auf einer Station waren, sind mit der Farbe vertraut. Und ja, eben um das Thema präsenter zu machen, gibt es den Frühchentag.
Dieser Frühchentag wird von uns begangen, indem wir ein Treffen haben, ein Frühgeborenen- oder ein Elterntreffen auch. Wo und wann findet das statt?
Genau, also wir vom Verein in Salzburg haben uns entschieden, dass wir ein Familientreffen machen, weil für uns aktuell in der Vereinsarbeit sehr im Vordergrund steht der Austausch und die Gespräche mit den Eltern. Das ist auch von uns jetzt so ein mittelfristiger oder auch langfristiger Schwerpunkt. Das ist so nach der Corona-Zeit entstanden, dass die betroffenen Familien gern diesen Austausch haben. Und um deine Frage zu beantworten, also dieses Familientreffen findet am 17. November von 14 bis 17 Uhr im Hotel Windham Grand in Salzburg statt. Ist offen für alle betroffenen Familien. Sie brauchen sich nicht anmelden, also wer noch kurz entschlossen vorbeikommen wird. Es gibt ausreichend Verpflegung für jung und alt oder klein und groß. Es gibt altersgerechte Kinderecken und Stationen, also von Kinderfahrzeugen über Tattoo-Stationen. Die lila Luftballone werden präsent sein, Malecken. Und dann von unseren Mitarbeitern von der Station gibt es auch eine kleine Auswahl an gehäkelten Tieren, die man für eine Spende erwerben kann. Letztes Jahr war es ein voller Erfolg und ist sehr gut angenommen worden. Darum sind wir heuer in die Fortsetzung gegangen.
Na, der ist immer total cool, weil die Kinder auch wirklich Spaß dort haben. Frühgeborene gibt es, wie du gemeint hast, ja wirklich genug. Also wir haben ja in Österreich eine Frühgeborenenrate von im Augenblick 6,8%. Das ist bei knapp 80.000 Geburten, sind das über 5.000 Kinder. Frühgeborene, damit ist gemeint, wenn ein Kind mehr als 3 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kommt. Deine Kinder sind ja unterschiedlich zu früh auf die Welt gekommen. Wie alt, wie groß waren die bei der Geburt?
Ja, die Greta ist 4,5 Wochen vor dem Geburtstermin gekommen und eigentlich tatsächlich mit 2870 Gramm und 50 Zentimeter. Und die habe ich eigentlich tatsächlich nie als Frühchen wahrgenommen, bis dann die Zwillinge 3 Jahre später als tatsächliche oder als Frühchen bei euch auf der NEO waren. Die sind in der 32. Woche mit 1500 und 1600 Gramm und 40 Zentimeter zur Welt gekommen.
Und ihr wart wie lang bei uns?
Wir waren 50 Tage. Ihr wolltet uns, glaube ich, schon 2 Wochen vorher heimschicken oder loswerden, aber wir haben die 50 Tage voll gemacht.
Das ist ziemlich genau auch der Durchschnitt. Also 54 Tage ist quasi die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, die wir bei uns auf Station haben. Also ihr passt da wunderbar hinein.
Okay.
Warum meinst du, dass wir euch loswerden wollten?
Also ja, also wir hätten 2 Wochen vorher schon heimgehen dürfen mit einem Monitor für, also unsere Zwillinge heißen Felix und Konstantin. Und der Felix war zu der Zeit, oder überwacht waren beide noch, aber der hat den Monitor auch noch gebraucht. Und ich wollte eigentlich ohne Monitor heimgehen, einfach weil ich das Gefühl gehabt habe, wenn wir dann daheim sind, dann lassen wir das alles hinter uns und eben wird auch mehr Trubel sein durch die 3 Jahre ältere Schwester. Ja, nachdem sich der Felix Zeit lassen hat und immer ja, gemeint hat, dass noch mal ein paar Abfälle gehabt hat, immer so am letzten Stichtag, bevor wir zum Heimgehen ohne Monitor gewesen wären, sind wir dann letztlich mit dem Monitor heimgegangen und das war überhaupt kein Thema. Also wir haben uns zwar brav an die Anweisungen gehalten, aber wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir schlecht aufgestellt sind und haben den dann 3 Wochen noch gehabt, den Monitor, und haben den dann, wie das bei euch heißt, auslesen lassen und dann war der Felix auch monitorfrei. Und die Greta, das fällt mir jetzt gerade ein, war entzückend, die hat ja mit dem Kindergarten angefangen, wie die Zwillinge heimkommen sind, auch eine sehr spannende Zeit, und hat dann gleich in den ersten Tagen zu den Kindern gesagt, ja, weißt du nicht, was ein Monitor ist, zu den anderen Kindern? Weil wenn die ins Weigel geschaut haben und gesagt haben, was ist das? Ja, das ist ein Monitor. Kennst du keinen Monitor? War dann sehr lustig, wenn eine Dreijährige sehr, sehr altklug vom Monitor des Bruders gesprochen hat.
Das ist immer sehr spannend, wenn die größeren Kinder dann unter sich erklären, wie die Welt funktioniert. Und das ist cool. Ja, andere Probleme habt ihr nicht gehabt, Magensonde oder sowas, ihr seid ohne Magensonde heimgegangen.
Genau, ja.
Wäre das ein Problem gewesen, Magensonde?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die haben wir gefühlt in diesen 50 Tagen, also ihr werdet es in eurem akribischen System haben, aber für mich war die relativ schnell weg, die Magensonde. Jetzt hat sich die, eben, und zu der Zeit war noch nicht ans Heimgehen zu denken, weil sie einfach, wie ihr immer liebevoll gesagt habt, zum Ausbacken auf der Station sind. Also das ist jetzt für mich schwer zu beantworten, aber ja.
Weil wir hören immer wieder, dass sie eben vor allem diese späten Frühgeborenen, die noch Trinkprobleme haben vom Heimgehen, sich fürchten vor einer Magensonde. Aber im Prinzip ist es Flüssigkeit durch ein Röhrl bringen und auch nicht sehr aufregend und funktioniert super, um im Kinder früher nach Hause zu bringen.
Ja, also während der Zeit der Magensonde haben wir es eigentlich sehr positiv gesehen, weil wir gesagt haben, okay, sie können einfach in kontrollierten Abständen die Nahrung zu sich nehmen und haben vielleicht nicht wie andere Neugeborene Bauchweh, Blähungen, Schluckprobleme. Also wir haben die Magensonde einfach, wir haben es auch nicht hinterfragt, oder ich zumindest nicht, und haben das als sehr angenehm empfunden. Also man hat eher, wenn man dann beim Kuscheln mit den Kindern am Bauch die Fütterung über die Magensonde genommen hat, eher den Hinweis wieder vom Personal gebraucht, während man in seinem Buch laut lesen, also ich habe es oft laut gelesen, vertieft war, dass man nicht vergisst, dass man die Kinder füttert. Das schaut jetzt ganz anders aus, weil eben 3-mal am Tag denke ich mir wirklich, also wenn das Essen unterstützen nimmer ist, weil bei uns schaut es unterm Tisch mehr aus wie am Tisch, also da war das Magensondenfüttern eine sehr, sehr angenehme Fütterzeit.
Selber essen ist das Wichtigste.
Ja, eh.
Die Kinder sind ja auch komplett verkabelt und monitorisiert worden. Das nimmt man irgendwann gar nicht mehr wahr, wenn die Kinder bei uns sind.
Ja, das nimmt man tatsächlich als Eltern relativ von Anfang an nicht wirklich wahr, weil ich glaube, unsere waren auch nicht einmal 24 Stunden im Brutkasten, und das war sozusagen der Schritt, wie der Brutkasten weg war und die Kinder jederzeit bei uns auf der Brust liegen konnten. Also die Kabeln, eben die sind da und die haben irgendwie dazugehört, aber die nimmt man nicht wahr. Eben, das wird einem dann erst wieder gespiegelt, wenn man Fotos halt an Freunde und Verwandte schickt und die das dann eben aufgreifen und sagen, ma, sind ja total verkabelt, was kriegst du denn da alles? Und ich habe mir gedacht, was sollen sie denn kriegen? Aber eben nachdem so viele Kabeln sehen, haben die halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, die kriegen halt lauter, weiß ich nicht, Infusionen, Medikamente und so weiter. Na, also die nimmt man als Eltern dann, glaube ich, nicht mehr wahr.
Und man kann damit hantieren, weil ihr habt die Kinder ja dann selber rausgelegt, ohne dass
wer
dabei unterstützt, sondern ihr macht das alleine.
Genau, ja. Also da wird man super durch das Team vorbereitet und das ist überhaupt keine Beeinträchtigung für die intensive Kuschelzeit.
Weil das ist nämlich auch etwas, was oft so als Hindernis für das Kuscheln wahrgenommen oder vorgeschoben wird, so quasi, man hat keine Zeit, den Eltern zu helfen, das rauszunehmen. Aber eigentlich, wenn die Kinder groß genug sind und mit 1,5 Kilo gehören sie zu den größeren Kindern, hantiert ihr oder habt ihr da auch ganz selbstständig hantieren können bei den Kindern? Ihr kommt, habt sie genommen und...
Absolut. Wir sind die ersten 6 Tage durch die Roswitha-Schule gegangen. Wir waren vorbereitet. Die Roswitha hat uns auf Vordermann gebracht. Eben für die, die sie jetzt nicht kennen,
eine unserer Liebsten und Besten.
Ja, genau. Und also es war für uns die perfekte Vorbereitung. Nein, aber es hat von Anfang an, also wir haben das Privileg gehabt, dass wir ja von Anfang an eben kuscheln konnten und wir das auch immer durften und das auch somit genutzt haben. Und wir sind durch das Personal auf der NEO einfach da so unterstützt und vorbereitet worden, dass man das sehr schnell, wenn man selber mobil ist, gleich machen kann und da auch nicht das Gefühl hat, dass das eine Barriere ist oder man irgendwie meinen würde, man könnte das Kind jetzt nicht wickeln, rausnehmen oder auch irgendwie auf die Gedanken kommt, dass man es verletzt, sondern man nimmt sein Kind und die Kabeln legt man halt, wie man halt jetzt irgendwie die Haare oder die Stirnbandeln oder die Kapuzen zur Seite legt man halt die Kabeln zur Seite.
Ist natürlich ein Riesenunterschied, wie groß oder wie klein das Kind ist.
Bestimmt, ja.
Denn wenn die Kinder 500 Gramm wiegen, beatmet sind, dann braucht man schon, dann machen wir das natürlich schon gemeinsam mit den Eltern. Aber der wichtigste Part ist am Ende bei den Eltern, es sind ihre Kinder und bei uns können eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen alle Kinder am ersten Tag kuscheln. Am liebsten gleich nach der Geburt, dass man im Sektio OB oder im Kreißsaal Bonden kommt und dass man mit einem zumindest der Kinder kuschelt. Und das hat ja bei euch auch funktioniert.
Hat bei uns auch funktioniert, ja.
Es ist meistens eben auch nicht der Grund, dass die Kinder es nicht können, sondern das sind irgendwelche äußere Umstände, die uns dazu zwingen, dass wir dann eben dieses initiale Kuscheln kurz oder gar nicht machen können, also wenn der Sektio OB gebraucht wird, wenn irgend sowas ist. Das sind die einzigen Gründe, wo es nicht geht. Aber die Kinder können kuscheln und das ist immer super. Das erste Familienfoto ist da.
Ja, das hat bei uns tatsächlich erst ein paar Wochen später stattfinden können, also mit der Greta natürlich. Das war dann unsere Kinder sind Sommerkinder, das war dann irgendwann im Park, sind die Zwillinge in einer Babywanne gemeinsam drinnen gelegen und die Greta ist sozusagen in den Garten geschmuggelt worden in diesem 2021 Corona oder Corona-freien Sommer, wie es die Laien genannt haben. Und genau, da war unser erstes Familienfoto, weil wir ja erst mit dem Monitor, also mit dieser Einschulung für den mobilen Monitor fürs Wagerl gehen, eben die Greta die Brüder ihrer Greta vorstellen haben können.
Das war ja Corona, das war ja ganz was anderes. War das wirklich wahrnehmbar, dass da nichts oder dass da alles abgeschottet war? Oder?
Ich glaube, es war wirklich in der Zeit, wenn man sich, also mein Mann und ich, wir waren geimpft und wenn man sich eben, und ansonsten hat niemand auf die Station dürfen. Das haben wir halt einfach so gewusst und akzeptiert. Und die Greta, wie gesagt, die ist 2 Wochen, nachdem die Zwillinge auf die Welt gekommen sind, 3 geworden. Die hat das irgendwie so hingenommen, dass sie ihre Brüder halt noch nicht gleich sehen darf. Die hat auch irgendwie wunderbar mitgespielt in dieser Startphase und wäre vielleicht schwieriger gewesen, wenn es für die Greta ein Problem gewesen wäre. Aber eben, sie hat dann im Wagerl kurz einmal eben die Befestigung vom Fußkabel angeschaut, den Monitor angeschaut. Dann hat sie uns einen Trick mit ihrem Laufradl gezeigt und dann war das Thema erledigt.
Da sieht man die Prioritäten.
Genau, und dann hat sie noch die großen Schnuller angeschaut, den beide gehabt haben, ja, damit eben das Saugen ja besser funktioniert. Also war natürlich auch an dem, was natürlich sehr interessiert, warum die einen Schnuller haben und sie keinen hat. Genau, das waren die Prioritäten.
Dass man eben keinen haben darf. Ja, wenn wir ein bisschen den Schwenk wieder zurück zum Frühchenverein auch machen, wie viele Mitglieder haben wir da jetzt im Augenblick eigentlich? Wie viele Leute sind das und
ja.
Was?
Ja, also wir könnten auf jeden Fall jederzeit mehr benötigen. Wir haben sehr viele altgediente Mitglieder, also wir haben so um die 200. Wir haben uns aber auch selber vorgenommen, dass wir mehr Initiativen wieder starten, um mit den Mitgliedern auch in Kontakt zu treten. Also unser gesamter Vorstand besteht aus Eltern und berufstätigen Eltern. Das heißt, auch wir haben halt jetzt in den letzten 2 Jahren, wo wir in der Konstellation zusammenarbeiten, auch geschaut, was sind jetzt eben die Prioritäten. Und das sind die Eltern ein Gespräch herausgekommen, eben diese Familientreffen, Austauschplattformen, aber wir haben natürlich auch genügend zu tun, was das Bewerben vom Verein betrifft und auch, ja, auch natürlich, dass Spenden toll wären. Der Verein könnte natürlich noch viel mehr Mitglieder benötigen, auch gerne aktive Mitglieder, da die Sache, ja, die der Verein verrichtet, wunderbar ist und wir uns aktuell mit unseren Ressourcen auf den Bereich Austausch mit Eltern, Eltern untereinander, was braucht es für den Start, oft auch zu Hause, was möchten die Eltern voneinander wissen, wenn sie sich noch von der Station, du hast ja vorher gesagt, Durchschnitt ist 54 Tage, also da treffen sich ja bei diesen Familientreffen auch einige wieder, die entweder zeitgleich im Krankenhaus waren oder sich eben dann doch über irgendwelche anderen Kindereinrichtungen wieder treffen. Und da haben wir eben einfach gesehen, dass da jetzt wahnsinnig viel Mehrwert da ist und auch sehr viel zurückkommt. Das ist unser aktueller Fokus, aber natürlich gibt es wahnsinnig viel mehr zu machen.
Wie oft trefft ihr euch?
Also der Vorstand, wir schauen so, dass wir es auch irgendwie schlank halten, alle 2 Monate. Meistens haben wir aber auch um diese Treffen herum so unsere aktiven To-Do-Listen und machen manche Sachen so in Paaren, ja, um da auch...
Und die Eltern treffen, wenn man sich eben vernetzt?
Die Eltern treffen, also die werden wir jetzt auch noch mal auf der NEO in Salzburg mal forcieren. Also wir haben es letztes Jahr monatlich gemacht und haben dafür die Elternschule nutzen dürfen. Und dann mache ich auch die Elterngespräche auf der Station. Also wirklich mit Eltern, die interessiert sind, im sozusagen 1:1 Austausch. Meistens ist es auch ein Elternteil, manchmal sind es auch zu zweit. Und dann je nachdem, was die Belange von den Familien sind.
Und durchschnittliche Belange sind, was für Infos sind wichtig, was will man wissen, was muss man hören, dass man heimgeht, was braucht man, was sind die Dinge, die die Eltern brauchen vorm Heimgehen?
Ja, für viele ist so eine Absicherung, eben die Fragen, die du auch gefragt hast, wie habt ihr eine Magensonde gehabt, habt ihr den Monitor gehabt, wie hat das funktioniert, wie ist es mit Geschwisterkindern, dann auch so der Hygieneaspekt, ob wir speziell aufgepasst haben, wie es uns gegangen ist, auch so Fragen in der Nacht beim Schlafen, wenn jetzt die Überwachung nimmer da ist, wie das mit dem Füttern funktioniert hat.
Wie ist es gegangen?
Mir blendet, mein Mann hält mir seit der Greta vor, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann nimmer gestillt habe, in der Nacht nichts mehr höre. Und es ist aber so, also er steht auf, wenn die Kinder rufen. Aber ich glaube, das ist von Typ zu Typ anders. Aber die Kinder, also ich glaube schon, dass die Zwillinge auch durch die Zeit auf der Nähe einen sehr guten Rhythmus gleich mitbekommen haben. Also wir haben wirklich sehr lange Schlafphasen von Anfang an gehabt, auch die Essens, also auch das Füttern hat immer gut funktioniert, ob stillen oder dann mit dem Flascherl. Ja, also da ist sicher wahnsinnig viel Vorarbeit hier auf der Station geleistet worden. Und somit waren bei uns die Nächte gut, aber das sind so die Fragen auch dann, ja, wie es eben ist mit, gerade jetzt im Winter auch, mit dem Treffen von anderen Familien. Also so ein bisschen, es kommen dann halt so die Sorgen, wingen da so ein bisschen schon mit in den Gesprächen, weil man halt schon weiß, dass man hier auf der Station natürlich bestens versorgt und umsorgt ist und dann ja sozusagen wieder im schmutzigen Außen ist, wo halt über Supermarkt, Kindereinrichtungen, Freunde, Bekannte halt so irgendwie alles an einen herangetragen wird. Dann war auch die Frage, wie es uns gegangen ist mit den Nachuntersuchungen, was wir alles so machen haben müssen, klassische Fragen, auch oft bei kleinen Frühchen, wie es uns mit den Augen gegangen ist, ob die Kinder irgendwie Folge mit der Lunge Probleme gehabt haben, also solche Fragen werden gestellt und ich jetzt zumindest versuche ich es in meiner oder mit meinem beruflichen Hintergrund eher die Fragen dann wieder so zurück zu spielen, wie ich es auch bei unserer Stillberatung im Haus gelernt habe. Die haben mich dann immer gefragt, und was wäre jetzt für Sie das Richtige und was würde Ihnen jetzt helfen oder welche Antwort bräuchten Sie jetzt? Und so ungefähr ist es dann auch bei mir, dass ich mir denke, naja, nur weil etwas bei uns funktioniert hat oder nicht funktioniert hat oder so umgesetzt wird, muss ja nicht heißen, dass für die gleiche Familie, für eine andere Familie funktioniert. Das funktioniert ja oft in der eigenen Familie mit den anderen Kindern ja auch nicht, dass man das Gleiche macht und das fruchtet oder fruchtet nicht. Genau, und das sind immer sehr, sehr offene Gespräche. Manchmal setzt man es dann auch zum späteren Zeitpunkt fort. Das ist ja das Feine, dass die Kinder ja dabei sind. Also das heißt, man geht, ähnlich wie wir es auf der Station ja auch selber erfahren haben, total auf die Kinder ein. Also wenn das dann auf einmal nicht mehr passt für die Mutter, weil sie eben merkt, dass das Kind irgendwie quengelig ist oder was anders braucht oder eben nur mehr die Mutter, dann ist das Gespräch auch in dem Fall dann gleich beendet, sodass einfach Mutter und Kind oder Kindern oder Eltern und Kindern gut geht.
Etwas, was bei kleinen Frühchen oder bei Frühchen etwas so Typisches ist, ist dieses Herumquäken und Drücken und Raunzen in der Nacht oder eigentlich immer im Schlaf. Viele nehmen das irrsinnig störend am Anfang wahr. Hört man das irgendwann noch und irgendwann hört es ja auf?
Also wie gesagt, ich habe es in der Nacht beim Schlafen, also wenn ich geschlafen habe, nicht gehört und sonst habe ich es immer total entzückend und beruhigend gefunden. Also bei unserer großen Tochter, die hat das auch gehabt und bei der habe ich immer oft das Gefühl gehabt, die macht wie ein Traktor. Und das war aber, weil wir mit der ja irgendwie so dieses Liegen und dieses Handling ja nicht gelernt haben. Und da haben wir es dann mit dem lokalen Kinderarzt analysiert und die war einfach wirklich so ein Traktor, weil es eben die meiste Zeit dann am Rücken gelegen ist und dann halt irgendwie nicht gewusst hat, wo es mit ihren Körperteilen hin soll. Und sobald man dann irgendwie ihr auch so ähnlich, natürlich nicht so professionell wie jetzt dann mit den Frühchen, ihr halt geholfen haben, dass sie ein bisschen mehr eben diese Begrenzungen hat und die, ja, eben eigentlich die Begrenzungen in unterschiedlichster Weise, war da unser Greta-Traktor dann auch wieder vorbei.
Ja, aber das merkt man eben, dass sie im Frühchen doch diese Begrenzung brauchen, sich spüren müssen, wissen, wo sie aufhören. All diese Dinge, die eben auch entwicklungsfördernd sind, die man dann eben als positiv für die Entwicklung wahrnimmt, das hilft halt irrsinnig. Wenn ihr dann im Verein quasi die Treffen auf der Station, aber so draußen jetzt zusätzliche Aktivitäten oder so einen Stammtisch oder sowas gibt es denn schon?
Nein, es gibt ihn bei manchen Eltern und er wird bestimmt angenommen werden. Also eine unserer Kolleginnen hat jetzt auch eine Instagram-Seite gestartet, also auch da passiert Austausch, da könnte natürlich mehr passieren, aber eben wie gesagt, das sind ja glücklicherweise alles Eltern und zusätzlich berufstätig, also eben wir haben jetzt einfach geschaut, wo die Prioritäten sind, aber das wäre sicher da und wird auch nachgefragt werden. Wir kriegen es auch immer wieder mit von Frühchen-Eltern, die sozusagen irgendwie so 40, 50 Minuten oder länger entfernt sind, dass die sich auch nach wie vor treffen oder austauschen. Auch jetzt bei der Anmeldung haben wir gemerkt, dass manche geschrieben haben, ja, und eben sie freuen sich auf uns und auch die Familie so und so wird wieder dabei sein und die treffen wir eh regelmäßig. Hier ein Foto von unseren Kindern, die gemeinsam spielen. Also man merkt es eben schon, dass, ja, wie man das sonst wahrscheinlich auch oft macht, dass man sich sozusagen Gleichgesinnte, wenn man das so nennen kann, sucht und dann eben, du hast das ganz am Anfang einmal auch angesprochen, halt auch dann so die aktuellen Phasen halt bespricht, ob es jetzt eben sowas wie Kindergartenstart ist. Das ist jetzt tatsächlich auch eben zum Beispiel bei mir zur Herausforderung für meinen Mann wieder anders, der nimmt das pragmatisch. Für mich sind die Zwillinge jetzt erst am 16. September drei waren und nicht am 16. Juli und ich hätte es jetzt noch lieber länger in der Grappelstube gehabt, das ist aber eben also in den öffentlichen Einrichtungen nicht möglich. Und eben ich habe das Gefühl, sie sind noch kleiner als die anderen im Kindergarten werden sie aber gesehen, dass sie halt ja Juli-Kinder sind, aber jetzt auf keinen Fall September-Kinder sind.
Ja, das ist dieses korrigierte Alter und das reale Alter. Man sagt so, mit 3, 4 Jahren sollte sich das angeglichen haben, das Korrigierte zum Realen, aber in Wahrheit stimmt das nicht. Das ist nur die Bandbreite so breit, dass man es nicht mehr wirklich messen kann, den Unterschied. Aber sie sind natürlich, die Wochen, die ihnen fehlen, fehlen ihnen weiterhin in der Entwicklung, weil der Bauplan geht ja entsprechend der normalen Entwicklung. Aber sie werden es schaffen, nehme ich an. Also
ja, sie werden es schaffen, aber eben das ist auch eben das, was wir letztes Jahr beim Frühchentreffen mitgenommen haben, bei diesem Familientreffen, dass die, ja, dass auf diesen Tischen, also es waren so runde Zehnertische oder Zwölfertische, das wird eh heuer auch wieder sein, dass wahnsinnig viel Austausch war, so eben, dass die so ungefähr in den gleichen Wochen oder jetzt so gleichaltrige Kinder haben, dass sich die halt eben nach wie vor austauschen und sagen, aha, und wie ist das jetzt bei euch angelaufen und wie ist das? Und oder auch wenn dann weitere Schwangerschaften dazukommen. Also das merkt man und das ist auch schön zu sehen, dass da das Interesse und die Nachfrage da ist.
Wie kommt man zu euch?
Man findet uns über die Website, also www.früh-rleben.at und über die Neonatologie Salzburg.
Wir werden das jetzt natürlich auch bei dem Podcast verlinken. Wir werden den Link dann online stellen. Du hast gesagt Instagram oder?
Gibt's auch, ja.
Also auch quasi Früher Leben.
Genau. Es gibt auch eine Facebook-Seite auch mit Früher Leben.
Und über die kann man sich vernetzen und verlinken. Und wir freuen uns für jeden Einzelnen, der zusätzlich dort dazu stößt. Weil, wie gesagt, es ist natürlich auch extrem wichtig, die Eltern eine Stimme zu geben, eine Vertretung zu geben. Weil die sind nicht quasi die passiven Empfänger, sondern die sind die zentrale Figur in dem Ganzen. Und die sollen sagen, was sie brauchen.
Absolut, ja.
Ohne dem geht es nicht. Wenn du jetzt so spontan sagst, was brauchen Eltern von Frühchen? Was sollten wir ändern? Was sollen wir besser machen?
Also sie brauchen weiterhin, also aus unserer Sicht, ja, wirklich, wir haben ja eine wunderbare Experience gehabt, diese 50 Tage. Also man spricht eben in seiner eigenen Wahrnehmung und was so bleibt, braucht wirklich diese Offenheit und diese Gelassenheit, die man von euch auf der Station erfährt. Auch dieser einfache und zugängliche Umgang. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, wie es vielleicht sonst oft ist, wenn man ja wo sozusagen zu Gast ist oder Klient ist oder Patient, dass da irgendwie so eine große Barriere ist. Und es ist wirklich so ein Miteinander. Und das ist wirklich das Wichtigste, weil eben die Kinder sind ja das Wichtigste im Leben, was man hat. Und das, wenn das irgendwie transportiert wird, dass die Kinder im Vordergrund sind und die Entwicklung, dann, also mehr habe ich jetzt nicht braucht, um sicher auch einmal eben von der Station zu gehen. Also das kommt ja auch dazu, gerade wenn man noch andere Kinder hat, dass man ja nicht immer auf der Station sein kann. Bei anderen ist vielleicht auch, dass sie selber gesundheitlich nicht ganz fit sind oder welche Umstände auch immer. Und dieses Gefühl, dass wenn man die Kinder auf der Station lässt, dass man da mit gutem Gewissen gehen kann.
Das heißt, das Vertrauen, dass wir uns darum kümmern, ist etwas, was wichtig ist. Es ist ja,
das ist das Allerwichtigste, ja.
Es gehört ja zu unseren Kernaufgaben, dass wir sagen, wir betreuen nicht die Kinder, sondern die Familien. Ja, also es ist diese Gesamtfamilie, die wir betreuen. Wir erlauben natürlich auch Besucher, aber Eltern zählen nicht zu den Besuchern. Wir haben keine Besuchszeiten, die Eltern sind rund um die Uhr da. Manche nehmen das auch ein bisschen so als Druck wahr, dass sie da sein müssen. Stimmt das oder?
Na, für uns war es wirklich ein Geschenk. Also wir haben zwar auch beide das Glück, dass wir halt mit dem Radl auch nur 10 Minuten entfernt sind. Und wir haben wirklich einfach geschaut, also manchmal bin ich um 4, 5 in der Früh, wenn ich gerade abpumpt habe, aufs Radl gestiegen und rein und habe mir gedacht, ich bleibe jetzt bis 9 in der Früh. Währenddessen ist dann mein Mann mit unserer Großen aufgestanden, hat die in die Krabbelstube gebracht, mich dann abgelöst. Also wir haben da irgendwie, also das war für uns ein absolutes Privileg, dass wir mit der Elternkarte, also einfach mit dem Chip, mit dem man auf die Station raufkommt, also hin und her gehen konnten, wie wir wollten. Also ich hätte es jetzt überhaupt nicht als Druck empfunden, sondern eben als Privileg, dass man jederzeit bei seinem Kind oder seinen Kindern sein kann.
Das ist uns ja auch irrsinnig wichtig, dass man das nicht als Pflicht, als Müssen, sondern als Dürfen und Können sieht. Wir wollen, dass die Eltern die möglichst beste Situation finden, so wie es für die Familie passt. Und wenn es für die einen passt, dass sie nur abends ab 10 da sind, dann ist das auch super, wenn sie dann die halbe Nacht da sind oder auch nur 3 Stunden. Wie gesagt, es muss für alle immer passen. Das ist dieses alle gleich schalten und jeder muss dann nur von 7 bis irgendwann, wann Besuchszeiten sind und können nur da rein. Und wenn es 3 Minuten spät sind, stehen sie vor der Tür, was wir alles hatten. Also ich hatte diese Zeit noch, wo 15 Uhr die Tür zu ist und wenn die Mama um 3 Minuten spät ist, ist nicht einer gekommen. Also das ist ja katastrophal. Und das ist Gott sei Dank wirklich nicht mehr. Und wir sehen auch die Eltern als unglaubliche Ressource, weil die Eltern sind die mit Abstand feinfühligsten im Umgang mit ihren Kindern. Wir haben nie Angst, wenn das Sondieren durch die Eltern erfolgt, dass die irgendwie nicht aufpassen. Ja, weil wer wird mehr aufpassen als die Eltern? Ja? Mhm. Und wir haben eben wirklich diese Ängste, die ganz oft genannt werden, ja, aber wenn was passiert und die schauen nicht, die sind nicht ausgebildet. Natürlich muss man sie ausbilden, natürlich muss man ihnen erklären, wie es geht. Aber wenn sie es einmal wissen, dann können die das und die machen es super gut.
Ja, und dieses Einlernen, also das funktioniert wirklich, wirklich offensichtlich vorbildlich und ja, auf einem so hohen Standard und Level und aber auch mit dem gegenseitigen Vertrauen und dass man eben in der gemeinsamen Arbeit, die Kinder zu entwickeln, das Gefühl hat, dass man da auf Augenhöhe unterwegs ist und auch alle Berufsgruppen, die auf der Station sind. Also ich glaube, das ist für die Eltern auch total wichtig, dass das einfach so eine Einheit, so ein Zusammenspiel ist. Also in unserer Zeit hätte man nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie A und B nicht miteinander können oder die einen was anders vorschlagen würden. Also das ist natürlich dann auch wieder fürs Vertrauen total wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, alle haben den gleichen Fokus, die gleiche Taktung und natürlich das gleiche Ziel, um die Kinder so gut wie möglich zu entwickeln.
Das ist natürlich eines der Ziele und das, was wir natürlich verfolgen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das menschelt in jedem Team. Es wird immer was geben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das etwas, was uns alle auszeichnet. Und dieses,
glaube ich wirklich, ja.
Dieses absolute Wollen, dass wir Familien versorgen und betreuen und nicht nur uns auf die Kinder fokussieren und alles andere ignorieren und diese Ressource Eltern natürlich für uns maximal ausnutzen.
Ja. Ja, und das ist auch absolut richtig. Wir sollten auch von Anfang an ja seine Rolle auch in dem Klinikalltag. Und war auch für mich ausschlaggebend, um auch wieder auf den Verein zu kommen, etwas für den Verein beizutragen, weil ich mir gedacht habe, man hat dann schon in unserer Zeit waren auch ein paar Familien, wo ein Elternteil irgendwie nur immer am Wochenende kommen hat können und wo auch öfter so Themen mitgeschwungen sind, naja, aber ich kann mir jetzt nicht so viel Urlaub nehmen oder das kann ich in der Firma nicht sagen. Und eben mit meinem beruflichen Hintergrund habe ich mir halt dann gedacht, mir ist schon wichtig, wenn man selber mitkriegt, dass man das Gefühl hat, dass die Kinder ja jetzt die Unterstützung brauchen von allen Seiten und wenn es die Eltern geben können, dass man halt irgendwie auch in der Elternarbeit schaut, was könnten dort Ängste sein, was kann man vielleicht ansprechen, wo könnte man vielleicht irgendwie einen Knoten lösen und zu sagen, ja, eben manchmal spricht man Dinge an und dann ist gar nicht so schlimm wie die Befürchtungen, die man vielleicht zuvor hat. Und das hat mich dann auch motiviert, diese Elterngespräche zu machen, weil dafür andere Eltern machen irgendwelche Näharbeiten oder Häkelarbeiten. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bringe diese Gespräche mit ein, wenn das eh auch schon was war, was der Verein früher geleistet hat und eben aktuell dann eben zu meiner Zeit nicht besetzt war. Und ja, also.
Was uns sehr viel hilft und natürlich dieses ganze Vernetzen unglaublich wichtig ist und macht und eine Möglichkeit schafft, wirklich ja, eine Stimme zu kriegen, auch für die Eltern. Und ich glaube, dass wir jetzt mit diesem Statement, dass wir den Eltern eben eine Stimme geben und dadurch eben alle auffordern, die sich irgendwie engagieren wollen, sehr, sehr, sehr gerne und herzlich einladen, uns bei dem Verein zu unterstützen. Und wenn wer Interesse oder Lust hat, eben am 17. noch einmal, wann genau?
Ab 14 Uhr, 14 bis 17 Uhr.
Im Hotel
Windheim Grand, genau. Und wenn er sich nicht engagieren will, sondern einfach nur mal ein bisschen verwöhnen lassen will, dann auch bitte gern vorbeikommen. Kinder werden viel Spaß haben, die Eltern sollen verwöhnt werden, eben die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen. Und ja, und wir möchten als Verein den Frühchenfamilien an diesem Tag eine schöne Zeit bescheren.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Ich hoffe, wir sehen einige, die uns jetzt hören, dann auch am Frühchentreffen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.